Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Heute Abend wird die Auszeichnung Spiel des Jahres vergeben und keines der drei Spiele, die nominiert sind, beschäftigt sich mit Krieg oder mit militärischen Strategien. Das ist vielleicht Zufall, möglicherweise ist es aufgrund der aktuellen Situation sogar Absicht. Es ändert aber in jedem Fall nichts daran, dass es viele Kriegsspiele oder Spiele mit Kriegsbezügen gab und gibt. Maren Röger hat sich damit beschäftigt. Sie ist Direktorin des Leibniz-Instituts für Geschichte und Kultur des östlichen Europa und Professorin an der Universität Leipzig. Schönen guten Morgen, Frau Röger.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Sie haben sich mit Brettspielen, vor allem im Kalten Krieg und in sozialistischen Staaten beschäftigt. Das heißt, grundsätzlich interessiert Sie das Thema, aber spielen Sie auch privat und haben Sie überhaupt ein Lieblingsspiel?
Ich spiele auch privat Brettspiele, jetzt nicht exzessiv im Sinne einer wöchentlich wiederkehrenden Runde, aber im familiären Rahmen und im Freundeskreis spiele ich ab und zu gerne ein gutes Brettspiel. Ein richtiges Lieblingsspiel habe ich dabei nicht, würde aber sagen, ich bevorzuge Spiele, die eine einfache, leicht verständliche Spielmechanik haben.
Interessant. Ja gut, das sind ja auch die langlebigsten meistens. Es gibt eine gängige Definition von Spielen, nicht nur Brettspiele oder anderes, die lautet wie folgt. Eine Tätigkeit, die zum Vergnügen, zur Entspannung oder allein aus Freude an ihrer Ausübung ausgeführt werden kann. Trifft und traf diese Definition unter allen Umständen immer zu?
Unter allen Umständen sicherlich nicht. Man müsste noch einen Teil ergänzen, der in der Spieletheorie oft angeführt wird, dass Spiele auch die Möglichkeit bieten, eine Art Probehandeln stattfinden zu lassen, sich auszuprobieren. Das ist ja auch für Kinder spielt das eine große Rolle oder in der Sozialisation. Man kann das Spiel benutzen, um Dinge auszuprobieren, um Freiräume zu haben und eben auch, und da sind wir dann vielleicht auch schon schnell bei den Fragen der militärstrategischen Verwendung, um einfach zu simulieren, einmal kontrafaktisch auszuspielen und Optionen scheitern zu lassen und daraus zu lernen.
Das ist aber, was Sie gerade beschrieben haben, ja grundsätzlich Strategie. Und die muss ja nichts mit Militär zu tun haben, hat sie aber oft beim Spielen, oder?
Da gibt es einen gewissen internen Zusammenhang, dass das Militär früh für sich, also eigentlich kann man das Jahrhunderte zurückverfolgen, früh für sich die Möglichkeit des Spiels entdeckt hat, um eben Optionen einmal durchzuspielen. Sicherlich kann man nicht alles, was in einer Warenschlacht passieren würde, schon vorher auf einem Spielbrett simulieren. Aber man kann natürlich bereinigt einige Dinge hier probieren und alternative Varianten dann nochmal ausprobieren. Deswegen hier ein enger Zusammenhang.
Ich sehe da natürlich, wie glaube ich jetzt viele Menschen, die uns zuhören, so Szenen aus Filmen und Serien, die Kriege in der Vergangenheit, also sogar noch vor den Weltkriegen, sich damit beschäftigen, wo dann so Männer mit ernsten Gesichtern, gerne auch in Uniform, um einen großen Tisch herumstehen und Zinnfiguren hin und her bewegen, um Strategien für Schlachten zu planen. Ich habe sogar gelesen, das ist aber glaube ich keine wissenschaftliche Tatsache, aber es gibt zumindest die Theorie, das könnte sogar der Ursprung von Brettspielen sein.
Der Ursprung von Brettspielen liegt deutlich weiter zurück. Wir wissen, dass seit der Frühzeit Menschen spielen und relativ einfallsreich sich natürlich ohne unsere heutigen Möglichkeiten hier diese Möglichkeiten eines regelgeleiteten Zeitvertreibs geschaffen haben. Wir wissen aber, also das Stichwort, was Sie aufgebracht haben, das innere Bild, was jetzt Ihrer Beschreibung zugrunde liegt, ist tatsächlich so, dass das frühe Kriegsspiel, das waren die sogenannten Tabletops. Ne? Also wenn man jetzt Frank Underwood in House of Cards spielen sieht, der operiert da mit diesen Zinnfiguren und so hat das Militär tatsächlich am Anfang Kriegsspiele benutzt, bevor sich das dann später, ja, so im späten 19. Jahrhundert in dieses Brettspielformat umgewandelt hat, das natürlich deutlich leichter zu bedienen ist und dann auch in den Massenmarkt gewandert ist, peu à peu.
Ich habe es ja schon gesagt, Sie haben sich wissenschaftlich vor allem auch beschäftigt mit Spielen im Kalten Krieg und im Staatssozialismus, im 20. Jahrhundert natürlich. Nun weiß ich zum Beispiel, das ist zwar kein Kriegsspiel, aber es ist ein Beispiel dafür, wie auch Politik Spielen beeinflusst, dass lange Zeit in der DDR Monopoly verboten war, weil es eben der Kapitalismus an sich ist. Wie war es denn mit anderen Spielen, zum Beispiel auch Spielen mit Kriegsbezug? Welchen Einfluss hatte da die Politik auf das Spielen?
In der Tat haben wir für die Länder des Staatssozialismus ganz interessante Befunde, wenn es um die Frage von Kriegsspielen geht. denn hier sind, also es gab zwar viel Spielzeug, was zum Beispiel Bezug zum Militär hatte. Wenn Sie sich die DDR anschauen, dann wissen wir, dass so Panzer oder Ähnliches ja auch vertrieben wurden. Allerdings konnte man in den Brettspielen nicht alles ausspielen. Man konnte nicht wählen, ob man jetzt die USA ist oder der Warschauer Pakt. Und der Kalte Krieg war in den meisten staatssozialistischen Ländern in den Brettspielen für die Bevölkerung nicht spielbar. Man sollte eben nicht diese beiden Optionen haben, die dann gegebenenfalls sogar eröffnen, dass sich der Warschauer Pakt nicht durchsetzt, sondern der Westen militärisch gewinnt. Während andersrum, also im transatlantischen Raum, gab es eine Unmenge an Spielen, die, so haben wir ja auch argumentiert, den Kalten Krieg spielbar gemacht haben und auch quasi die Niederlage der NATO möglich gemacht hätten im Wohnzimmer.
Ist denn dann eigentlich, als der Kalte Krieg vorüber war und als man so zumindest in den 90er und frühen Nullerjahren auch glaubte, dieser Grundkonflikt zwischen Ost und West existiere nicht mehr, hatte das auch Einfluss auf die Spiele? Sind da zum Beispiel schlichtweg Kriegsspiele weniger beliebt gewesen?
Also manche Spiele haben schlicht und einfach überdauert. Die wurden dann in der privaten Verwendung auch losgelöst vom militärischen Kontext. Wenn sie jetzt überzeugt haben in der Spielmechanik und beliebt waren, dann wurden die auch in den Wohnzimmern und in den Familien weitergespielt. Andere Dinge oder andere Spiele, die dann des politischen Kontextes beraubt waren, die wurden dann sozusagen etwas witzlos. Ne? Dann hat diese große agonale Konstruktion des Kalten Krieges ihren Reiz für die Spiele-Narrative verloren.
Hat es denn eigentlich funktioniert, das, was Sie beschrieben haben aus den Staaten des Warschauer Pakts, dass da nicht eindeutig bei Kriegsspielen Ost gegen West spielen durfte? Das ist ja der Versuch einer politischen Einflussnahme, stark rein ins Privatleben. Man spielt ja in der Regel doch eher privat. Ist das eigentlich typisch, also dass Regime versuchen, sogar über Spielen ihre Bevölkerung zu beeinflussen?
Das ist immer wieder zu beobachten. Man muss dazu noch in Betracht ziehen, dass wir zumindest von der DDR wissen, dass ein Großteil der Spiele tatsächlich Spiele für Kinder und Jugendliche waren. Dieser Familienspielemarkt oder auch Erwachsenenspielemarkt, wie wir ihn aus der Bundesrepublik kennen, der ja hierzulande auch sehr ausgebaut ist, der hat dort nicht im gleichen Ausmaß bestanden, sondern tatsächlich sind Spiele in Settings von Kindererziehung oder Sozialisation von Jugendlichen auch ins System hinein verwendet worden.
Die Kulturhistorikerin Maren Röger im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gern geschehen.